Kijken we heute nochmal an Johannes Kapitel 4, möchte wiederum etliche Verse lesen. Mir fiel das erst heute auf, in Wirklichkeit, dass das ganze Gespräch ging immer vom Herrn Jesus aus. Die Frau hat nur versucht abzulenken und sich zu weigern. Lesen Sie das mal durch mit diesem Gedanken. Und dann kam der Herr Jesus immer wieder zurück auf das Thema. Und dann kam die Frau auch nicht später und sagte, jetzt habe ich den Herrn Jesus endlich mal alles gesagt, was auf meinem Herzen war, sondern sie kommt und sagt, ich habe einen Menschen gesehen, der hat mir alles gesagt, was in mir steckt. Und da dachte ich, das ist ja so bei uns, wenn wir Seelen gewinnen. Es ist manchmal schwer, das von dem anderen herauszukriegen, ist vielleicht auch gar nicht mal das Wichtigste, sondern wir sagen ihm, was der Herr sagt. So steht geschrieben. Und weißt du, der Herr hat versprochen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Mein Wort, dein Wort, eventuell ja. Aber Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Ich versuche, wenn ich ihr Gespräche führe, dass ich in dem Gespräch irgendwo wenigstens 2, 3 Bibelverse zitiere. Dann gehe ich weg und sage, gut, wenn all das, was ich gesagt habe, nichts ist, dann weiß ich aber, dass was Gott gesagt hat, das gilt. Es wird gesagt von D.L. Moody, der mal angegriffen wurde von einem, der hat seinen Freund gesagt, jetzt werde ich dem D.L. Moody mal wirklich in die Ecke treiben. Und so ging er über die Straße und hat mit Moody gesprochen. Und nach einer Zeit lang kam er zurück, dann sagte sein Freund, na, wie ist es dir gegangen? Oh, sagte, ich bin gegangen, mit Moody zu streiten und nicht mit Gott. Der hat nur immer gesagt, so steht geschrieben. Und sagt, da konnte ich nicht entgegenkommen. Und das ist so. Wenn du sagst, so steht geschrieben, und wenn derjenige auch sagt, ich glaube nicht, was geschrieben steht, mach nichts aus, sag es trotzdem. So steht geschrieben. Denn alle deine Weisheit und meine Weisheit ist bald am Ende. Aber wenn wir sagen, so steht geschrieben, dann kann man erwarten, dass Gott sein Wort gebraucht. Johannes 4, und hier ist etwas auch, was sehr, sehr wesentlich ist. Er sagt in Vers 35, und ihr könnt ja die Geschichte nochmal lesen, es ist eine sehr gute Hilfe, gerade wenn man mit Menschen spricht, wie der Herr Jesus anfing und wie er immer wieder zurückkam. Dann sagt er, saget ihr nicht, es sind noch 4 Monate, so kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und seht in das Feld, denn es ist schon weiß zur Ernte. In anderen Worten, sei nicht zu getrost, dass du eventuell noch morgen oder übermorgen oder nächsten Monat vielleicht noch jemand gewinnen kannst oder helfen kannst. Die Bibel sagt in Wirklichkeit sehr klar im Hebräerbrief, heute, so ihr seine Stimme hört. Die Bibel sagt nirgends, warte bis morgen. Ich höre das manchmal und manchmal ist man auch geneigt, geh mal nach Hause und überlege. Ich habe Schwierigkeiten, diese Worte zu sagen. Denn dann denke ich immer wieder, aber wenn der jetzt unterwegs noch einen Unfall hat oder er stirbt, und das ist das Wort, das ich ihm gesagt habe, dann habe ich ihm vielleicht noch einen falschen Trost gegeben. Heute sagt die Bibel, so ihr Gottes Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Wiederum eine Geschichte von D.L. Moody zu erzählen. Er evangelisierte in Chicago, hatte am Sonntagabend eine große Versammlung, sagte den Zuhörern, jetzt überlegt euch und nächsten Sonntag kommt wieder, um zu sagen, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Es war während der Woche, dass Chicago das große Feuer hatte und die Halle, wo er sich sonst hätte mit denen versammelt, wurde abgebrannt. Viele Leute kamen um. Da sagte er, habe ich das eine gelernt. Ich sage nie, warte bis nächsten Sonntag. Es ist zu gefährlich. Man weiß nicht, was die nächste Stunde bringt. Deshalb sagt Jesus, saget nicht, oh, das hat noch Zeit, sondern schaut, seht jetzt, die Ernte ist reif. Es ist gut, Menschen so zu sehen. Jetzt ist die Gelegenheit, wer weiß, ob sie morgen noch sein wird. Und da sagt er weiter in Vers 36, und wer da schneidet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da schneidet. Denn hier ist der Spruch wahr, dieser sät, der andere schneidet. Ich habe euch gesandt zu schneiden, was ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Ich weiß, es wird so oft gesagt, sind wir nicht da in Wirklichkeit, um den Samen auszustreuen, zu sehen? Jesus sagt, ich habe euch gesandt, zu schneiden. Ein junger Prediger sagte mal zu einem älteren Bruder, er sagt, wie ist das? Ich habe so wenig Erfolg, fast keine Entscheidungen, wenn ich predige. Sagte der ältere Bruder, erwartest du immer Entscheidungen, wenn du predigst? Oh nein, sagt er, das tue ich nicht. Er sagte, da ist dein Problem. Das ist dein Fehler. Du erwartest nichts und deshalb erhältst du auch nichts. Ich glaube, es macht schon was aus, ob ich etwas erwarte oder nicht. Ein Pfarrer sagte mal zu mir, das ist schon einige Jahre her hier in Deutschland, Herr Klassen, wie kommt das? Sie predigen und Sie haben Entscheidungen. Ich predige und ich habe nie Entscheidungen. Ich sagte, Herr Pfarrer, das ist ganz einfach zu beantworten. Ich predige, als ob alle auf dem Weg zur Hölle sind und Sie, als ob alle auf dem Weg zum Himmel sind. Und das ist der Unterschied. Und das ist es tatsächlich. In wie viele Kirche wird einem nur noch ein Trost zugesprochen und der Pfarrer predigt, als ob alle auf dem Weg zum Himmel sind. Und wie viele werden dadurch eines Tages verloren sein. Ich sage, es ist viel, viel besser. Ich bin auf der anderen Extrem und predige, als ob jeder auf dem Weg zur Hölle ist, dass ich sie mal wachrütteln, denn die Ewigkeit ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich denke auch, das schadet nichts, wenn wir mit dieser Erwartung rausgehen, dass sich Leute entscheiden. Und wisst ihr, ich muss mich immer wieder selber neu davon überzeugen. Ich bin auch geneigt zu gehen, naja, wahrscheinlich wird es nicht viel sein heute Abend. Und gewöhnlich ist es auch nach dem. Es kommt schon darauf an, was erwarte ich. Jesus sagt, geht hin, ich habe euch gesandt, zu schneiden. Auch da, wo ihr nicht gearbeitet habt, geht hin und schneidet. Ich dachte noch so für den heutigen Abend, ich habe schon einen Abend erwähnt, wir sind Wächter. Wächter sind da, um zu warnen. Irgendwo, wo Gefahr ist, da sollen sie warnen. Warnungen sind wir sonst auch gewohnt, nicht? Es gibt ja überall Warnungen. Man fährt auf der Straße, da sind Warnungen, sind Berge, sind Kurven, da darf man nicht so schnell fahren, Glatteisgefahr und so weiter. Warnungen, Baustelle, Warnungen. Wenn wir da noch nicht drauf achten, dann kann es uns leicht etwas geschehen. So sagt die Bibel, wir sind Wächter. Wir sollen warnen. Einfach eine Warnung. Ohne Jesus bist du verloren. Und das ist manchmal ganz gut, vielleicht nur ein kurzes Wort. Wir sind aber nicht nur Wächter alleine, wir sind, wie ich auch schon sagte, Botschafter. Wir in Wirklichkeit vertreten ein anderes Land. Wir sind nicht Bürger dieser Erde. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Jemand hat es mal so gesagt, wenn hier auf Erden ein Engel würde alle eine Völkerzählung machen, dann würde er dein Name und mein Namen nicht aufschreiben. Denn wir sind ja nicht Bürger auf dieser Erde. Aber wenn er würde im Himmel eine Völkerzählung machen, dann würde er dein Name und mein Namen schon aufschreiben. Vielleicht mit einer kleinen Notiz, sind noch nicht hier, haben noch auf der Erde zu tun. Das ist ja doch so, nicht? Unser Bürgerrecht, wir sind himmlische Bürger. Wir sind aber noch nicht da. Wir haben noch eine Aufgabe. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sollten so leben, dass andere Interesse haben an unserem Land. Und ich denke, wahrscheinlich ist es von keinem anderen Land so stark betont wie vielleicht von der Schweiz. Da ist fast jeder ein ziemlich guter Botschafter für die Schweiz. Ich kam mir sogar ein Brief von Bruder Heini Weber hier, und er schrieb ein Gruß aus der schönen Schweiz. Wir hätten wahrscheinlich nur gesagt, wenn ich geschrieben hätte, ein Gruß aus der Schweiz, nicht? Aber der schönen Schweiz. Und das hört man immer wieder. Die Schweizer sagen, wir kommen aus der schönen Schweiz, ne? Ist nicht wahr? Die wollen alle das Land gut vertreten. Nicht schlecht, aber ich wollte es nur mal sagen, falls ihr nicht mal gemerkt habt, dass es so ist. Also, wir sind Vertreter des Landes und dadurch will dann jeder mal die schöne Schweiz sehen, nicht? Es wird immer wieder gesagt, wie schön es doch hier ist. Ist doch schön, ich kann das schon bestätigen. Wir sind Botschafter. Wenn irgendwie auch wir von unserer schönen Heimat so sprechen würden, was haben wir doch für eine Heimat? Wisst ihr, ich habe kein Problem zu glauben, dass Gott alles in 6 Tage geschaffen hat. Ich habe sogar biblischen Beweis dafür. wenn du das nicht glaubst, 2. Mose, Kapitel 20, Vers 11. Da sagt es ganz klar, das waren Tage von 24 Stunden, nicht lange Zeit, kein Zeitalter. Hat alles in 6 Tage geschaffen. Und wenn ich die Blumen betrachte und die Vögel und alles, ist doch schön. In solche kurze Zeit. Aber jetzt ist er schon fast 2000 Jahre dabei, meine Heimat fertig zu machen. Wie wird die wohl aussehen, nicht? Meine Heimat. Jesus sagt, ich gehe, euch eine Stätte vorzubereiten. Das ist schon vor fast 2000 Jahren. Und er sagt, ich komme wieder. Was wird die Wohnung aber, wie wird sie aber aussehen? Sollten wir als Christen, die auf dem Weg zum Himmel sind, nicht gute Vertreter sein? Fröhlich sein? Ich denke, das sollte man schon, nicht? Wir haben jeden Grund, uns zu freuen. Wir brauchen nicht herumzugehen mit einem langen Gesicht. Was geht es aber den Christen schlecht? Weißt du, ich habe nie so viel Mitleid mit denen. Oh, was ist das aber schwer, ein Christ zu sein? Ich denke, die Welt hat es viel schwerer. Vergleich es mal. Wirklich. Wir haben ja immer wieder die wunderbare Hoffnung, sollte das Leben heute enden. Ich war in der Welt. Ich bin Christ. Ich finde, Christ sein ist leichter, als in der Welt zu leben, wenn ich das mal so sage. Ein bisschen anders, wie die anderen es immer sagen, nicht? Wir haben eine himmlische Hoffnung. Die Vergebung der Sünde. Friede mit Gott. Eine Heimat im Himmel. Also, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich lese jetzt zur Zeit 5. Mose, und da kam ich so auf Kapitel 12 und gerade ein paar Mal in Kapitel 12 und Kapitel 15. Dann dachte ich, ist das nicht interessant? Nein, Kapitel 14, da sagt es ein paar Mal, sagt es in Kapitel 12, du sollst da selbst vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Da sagt es später nochmal wieder in Vers 18, und sollst essen und fröhlich sein vor dem Herrn. Und da kam das nochmal in Kapitel 15, oder Kapitel 14. Ich dachte, da hat Gott den Volk Israel ermahnt. Sie sollen essen und fröhlich sein. Und immer diese beiden Dinge zusammen erwähnt. Essen und fröhlich sein. Ja, ich denke, das ziemt sich für Gottes Kinder, fröhlich zu sein. Wir sind nicht arm, wir sind reich. Fuhr über die Grenze nach Österreich vor einigen Jahren, zeigte meinen kanadischen Pass. Da sagte der Österreicher, oh, Sie sind von Kanada. Dann sind Sie bestimmt auch sehr reich. Ich sagte, ja, da haben Sie recht. Und da guckte er mich an, dass ich das so ehrlich zugab. Ich sagte, oh, ich sagte, mein Vater, der ist reich. Der hat Länder und Rinder und der hat alles. Ich sagte, guck mal, diese schöne Berge da, das gehört alles meinem Vater. Naja, der konnte mich gar nicht verstehen. Das ist ja eine andere Sprache, wie er gewohnt war, nicht? Ich bin ein Kind des himmlischen Vaters und ich bin reich, sehr reich, nicht weil ich Kanadier bin, aber weil ich ein Gotteskind bin. Deshalb bin ich reich. Haben wir nicht einen Reichtum? Sollten wir nicht fröhlich sein? Ganz bestimmt. Wir sind Zeugen, habe ich auch gesagt in diesen Abenden. Ein Zeuge sagt eben das, was er weiß. Ein Zeugnis. Man sagt, was man erfahren hat, vielleicht auch nur so wie der Blinde in Johannes 9. Er sagt, ich weiß nicht sehr viel. Theologie habe ich nicht studiert. Eines weiß ich. Ich war blind. Und jetzt kann ich sehen. Das war ein Zeugnis. Und manchmal ist das eben auch das Beeindruckungsvoll, dass man einfach mal sagt, dieses eine weiß ich. Wir sind Leuchter in einer dunklen Welt. Weißt du, wenn wir diesen Saal werden ganz dunkel machen, jedes Fenster noch mit schwarzem Papier oder irgendwas zuhängen, und ich werde hier oben ein Streichholz anzünden. Das könnte man bis zur hintersten Ecke sehen. Nur ein Streichholz. Wir sind Leuchter in einer dunklen Welt. Licht ist stärker als Finsternis. Billy Graham hatte mal in Kalifornien in einem Stadion eine Verkündigung, eine Stunde, 25.000 Leute. Jedem wurde ein Streichholz gegeben, als sie hineingingen. Zu einer bestimmten Zeit bat er, dass alle Beleuchtung sollte ausgeschaltet werden und jeder sollte sein Streichholz anzünden. Mit 25.000 Streichhölzer haben sie dieses Stadium für eine kurze Zeit beleuchtet. Ein Licht. Du bist ein Licht in der Dunkelheit. Denke ich an die Geschichte, das kleine Mädchen beobachtete, wie vor 4 Jahren der Mann die verschiedenen Lampen an der Straße anzündete, ehe man, so wie heute, durch einen Schalter das machte. Dann guckt sie und auf einmal sagt sie, Mutti, der Mann macht überall Löcher in der Finsternis. So ein Loch sollst du sein, wenn du nach Hause gehst. Ein Loch in der Finsternis. Wir sind Leuchter Gott sei Dank, Licht ist stärker als die Finsternis. Und wir sind auch in Wirklichkeit Seemänner. Wir sollen den Samen ausstreuen. Sollen wir auch. Aber ich habe jetzt betont in diesen Tagen, möchte es heute auch noch, wir sind Arbeiter in der Ernte. Wir sollen die Ernte einsammeln. Und ich werde hier etwas sagen, könnt ihr nicht mal überlegen, ich habe gar nicht so viel Angst, so viel unreifes Frucht zu pflücken. In Wirklichkeit muss ich ehrlich zugeben, ich bin zu dumm, um zu wissen, ob es reif oder nicht reif ist. Ich bin zu dumm. Ich versuche, Menschen zu führen, sage, Herr, hilf du mir, ich werde sie versuchen zu fangen. Aber wenn es da nicht richtig ist, dann musst du mir irgendwie Weisheit schenken. Ich glaube schon, dass man auf diese Weise losgehen kann. Und wie jemand mal gesagt hat, wenn man geht und Fische fangen will, dann geht man nicht nur um den Wurm zu baden oder eben den Fisch etwas Köder da zu hängen, dann will man schon den Haken auch im Mund kriegen, nicht wahr? Und so sollte man auch, wenn man rausgeht, Fische zu fangen, sollte man auch versuchen, die Fische zu fangen, nicht wahr? Nicht nur ein paar fromme Gedanken geben. Nein, sie in Wirklichkeit für den Herrn Jesus zu gefangen. Und das ist ja der Gedanke. Darüber wollten wir noch etwas weiter heute Abend sprechen. Ich möchte mal ein paar Ermutigungen, wirklich Ermutigungen geben. Wisst ihr, dass wenn wir rausgehen, wenn du gehst und sprichst mit einer Seele, dann sind zwei Dinge wahr. Einmal, die Dreieinigkeit Gottes wohnt in dir und in mir. In einem jeden Christ wohnt die Dreieinigkeit Gottes. Johannes 14, Vers 17. Da lesen wir, dass der Geist Gottes in uns ist. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Die Welt hat den Geist Gottes nicht. Da kann man noch so beten, gib uns den Geist. Der Geist Gottes wird nur den Gotteskindern gegeben und ohne, dass sie darum beten. In dem Moment, wo ich den Herrn Jesus die Türe öffne, die Türe meines Herzens, werden wir versiegelt mit dem Geist Gottes. Das habt ihr auch gehört an einem Morgen. Epheser 1, Vers 13. Versiegelt, da wir gläubig wurden. Aber die Welt empfängt den Geist Gottes nicht. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er wird in euch sein. Am Pfingsttage geschah das große Wunder. Vorher kam er und blieb bei ihnen. Am Pfingsttage wurden sie getauft mit dem Heiligen Geist und er wohnte in ihnen, wie er auch heute in uns wohnt. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir, Jesus sagt, mein Vater und ich, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Die Dreieinigkeit Gottes wohnt in mir. So dass, wenn ich gehe, mit jemand spreche, da sind wir schon zu viert. Die Dreieinigkeit Gottes und ich, da sind wir schon zu viert, nicht wahr? Deshalb sind wir immer in der Mehrzahl, den armen Kerl, mit dem wir zu sprechen haben. Wir sind in Wirklichkeit die Sieger, ob das merkbar wird oder nicht. Nicht nur das, die Engel Gottes passen auf, die sind alle um uns her. Und die sind alle auf unserer Seite. Und die freuen sich. Weißt du, dies ist großartig. Die Bibel sagt, die Engel freuen sich über einen Sünder, der der Buße tut. Wir schimpfen über die 99, nicht wahr? Und die Engel freuen sich über den einen. Ich denke, wir Gotteskinder haben schon verloren, die Freude verloren. Es ist uns nicht mehr so wichtig, wenn eine Person zum Glauben kommt. Aber sollten wir uns nicht mit den Engeln freuen? Anstatt nur über all die anderen zu schimpfen, die nicht kommen? Den einen. Die Bibel sagt nicht, dass die Engel sich freuen, indem der Herr Jesus 5000 speiste. Es sagt nicht mal, dass die Engel sich freuten, als der Lazarus vom Tode auferweckt wurde oder andere Wunder geschahen. Aber indem ein Sünder zur Buße kehrt, das ist Grund genug, dass die Engel sich freuen. Also einmal die Dreieinigkeit Gottes wohnt in uns. Aber hier ist noch etwas. Wenn du mit jemand sprichst, dann hast du sein Gewissen auf deiner Seite. Denk mal ein bisschen darüber nach. Weißt du, tief in seinem Herzen sagt der, weißt du, der hat wohl recht. Der wird es dir vielleicht nie sagen. Der wird sogar vielleicht ablehnend sein. Aber lass dich nicht verführen. Sein Gewissen steht auf deiner Seite. Ich hatte einen älteren Mann bei uns, ein Vertreter von einer Firma. habe mich vor Jahren vorgenommen, es soll nie ein Vertreter auf unserem Gelände kommen, ohne dass er das Evangelium hört. Dann sagte ich ihm so im Gespräch auf einmal, sagte, wissen Sie, ich weiß ganz genau, dass Sie in Ihrem Herzen sagen, ich habe recht. Und er guckte mich an, der war überrascht, dass ich das wusste. Und er sagte, ja, in Wirklichkeit muss ich zugeben, Sie haben recht. Manchmal ist es ganz gut, wenn man denen das sagt. Sie sind erstaunt, dass wir so schlau sind. Aber es sagt ja die Bibel, nicht? Der Geist Gottes erleuchtet. Ich sagte gestern Abend, Johannes 1, Vers 9, wo es spricht von Jesus, und da wird es gesagt, Johannes sagt, er ist das wahre Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt geboren werden. Jeder hat ein Gottbewusstsein. Und das macht immer wieder Mut. Ich spreche mit jemand und ich weiß, dass er im Grunde sagt, jawohl, er hat recht, ich sollte mich bekehren. Und jetzt braucht er nur mal zurückzudenken, wie war es in deinem Leben, ehe du ein Gotteskind warst. Ich weiß, wie es in meinem Leben war. Ich wusste jedes Mal, und das war bei uns noch so, wenn die Prediger kamen, dann suchten sie uns auf. Das war bei uns so die Sitte, nicht? Wenn der Prediger kam, dann habe ich schon das Mittag verpasst, denn ich wusste schon, was der vorhätte. Aber der Kerl fand mich im Stall und hat mich in eine Ecke gefunden. Ich dachte, er würde mich nicht finden. Und was war seine Frage? Naja, ich wusste schon mal, der mich traf, dann wüsste ich, was er fragen würde. Der wollte wissen, wie es mit Gott, mit meiner Verbindung zu Gott wäre. Naja, ich wusste nicht viel zu sagen, aber das war nicht in Ordnung. Aber sie bemühten sich. Und was das so peinlich machte, war nicht, dass er mich fragte, sondern dass mein Herz immer auf seiner Seite war. Nicht? Das war so peinlich. Und das wollte auch immer wieder durchkommen. Ich musste doch zugeben, er hatte schon recht. Aber ich wollte das nur verschieben. Ich wollte mich auch bekehren, aber nur noch nicht. Erst später bin ich doch dankbar, dass ich doch gekommen bin mit 16 Jahren. Freue mich darüber. Also das sind schon mal so Gedanken, dass man nicht braucht, so schüchtern zu sein. Man braucht sich nicht so zu fürchten. Wir haben die größte Macht der Welt hinter uns. Und die Engel und der Herr alle wollen haben, dass Menschen ihre Herzen auftun. Eines muss man aber sagen, und das geht mir oft so, ich sage das auch oft am Schluss eines Gesprächs, da wissen Sie, Sie haben einen freien Willen. Ich kann Sie nicht zwingen, ich werde es auch nicht mal probieren. Ich sage, das tut Gott nicht mal. Gott zwingt niemand. Der Herr steht vor der Herzenstür und klopft an. Jetzt denkt mal, der Schöpfer Himmel und Erde, der sagt, hier ist ein Gebiet, da werde ich mich nicht hineinzwingen. Da werde ich nur draußen stehen und anklopfen. Und wenn du nicht auftust, bleibe ich draußen. So bescheiden ist er. Er zwingt sich bei niemanden herein. Hast du schon mal darüber gedacht, darüber nachgedacht? Um die ganze Welt zu schaffen, hat Gott gesprochen. Er sprach und es geschah. Aber um dich und mich zu erretten, musste dieser selbe Gott sterben. Hast du mal schon darüber nachgedacht? Deshalb ist die Bekehrung so ein großes Wunder. Es war nur möglich, indem dass der Herr für uns starb. Ich höre immer sehr gerne Zeugnisse von Schülern. Ich lerne sie ganz anders kennen. Ich schiebe das jetzt nur mal so dazwischen. Wir haben einen Mann, der kommt von Sibirien. Ich hatte ihn mit auf ein Wochenende. Ich bin fast jedes Wochenende vom Anfang des Jahres bis zum Schluss des Jahres unterwegs. Immer mit Schülergruppen. Und ich tue das sehr gerne, denn es ist schon immer ein Erlebnis. Und dann lerne ich die Schüler auch besser kennen. Und dieser junge Mann gab Zeugnis. Er heißt Helmut. Der sagte Helmut so, mit 6 Jahren konnte er sich schon nicht mehr an seinen Vater erinnern. Er und sein jüngerer Bruder wurden auf der Straße erzogen. Das heißt, die hatten keine Erziehung. Die Mutter arbeitete 18 Stunden pro Tag, auf das sie versuchte, damit genug zu verdienen, dass sie zu essen hatten, aber das war auch nie genug. Und er sagte, da wurde er sehr wild und hat vieles, vieles angestiftet. Er war richtig auf den, ja, was soll man sagen, er war ein richtiger Bengel, in vielen Wegen. Und dann kam eines Tages ein Onkel, er wusste nichts von der Bibel, von der Sonntagsschule oder sonst was, Und er sagte dieser Onkel mal zu ihm, das erste Mal, dass er überhaupt mal eine Warnung hörte. Dieser Onkel wusste auch nicht viel. Er sagte nur, Junge, Helmut, wenn du dich nicht bekehrst, dann gehst du zur Hölle. Und da ist es heiß. Da sagte Helmut, dann kam ihm so im Sinn, sagte ihm, wenn es wenigstens ein bisschen wärmer ist als Sibirien, dann kann es nicht so schlimm sein. Hatte keine Ahnung von Hölle, nicht? Aber er hat so viel gefroren in seinem Leben. Und dann hörte er nichts. Aber als er 14 war, da hat er und noch ein Freund sich in eine Wohnung reingeschlichen, wo sie hörte, dass jemand würde etwas sagen. Sie wussten nicht was. Und dann war es ein Prediger. Und er hatte über das Leiden des Herrn Jesus gesprochen. Und das hat ihm so angegriffen, dass er an dem Abend den Herrn Jesus annahm. Dann sagt er, dann ist er zurückgegangen. Da musste er durch das ganze Dorf gehen und sich bei jedem entschuldigen. Überall bitten um Verzeihung. Er sagt, in einem Wohnzimmer hat er mal eine Kuh eingeführt und so weiter. Er hatte schon viel Unfug getrieben, nicht? Und dann fing er an zu zeugen für Jesus. Da war er ein eifriger Zeuge. Und er wurde ins Gefängnis geworfen. Das erste Mal, ich weiß nicht genau, ob es ein Jahr war oder anderthalb Jahr, kam er wieder raus und da wurde er wieder eifrig für den Herrn, wurde wieder ins Gefängnis geworfen. In den nächsten Jahren verbrachte er 7 Jahre im Gefängnis. Dann erzählt er in diesem Zeugnis, das letzte Mal, als er im Gefängnis war, dann hat er einen Brief geschrieben an Maria, die wollte er gerne heiraten. Und hat zu Maria gesagt, Maria, ich habe schon die erste Liebe, in Wirklichkeit fast alle meine Liebe, jemand anders geschenkt. Ich habe nur noch ein ganz klein bisschen übrig. Wenn du bereit bist, diese Liebe mit mir zu teilen, dann wollen wir heiraten. Er sagt, die erste Liebe hat schon alle der Herr Jesus. Aber das bisschen hätte er noch übrig. Naja, sie haben geheiratet, sind bei uns nämlich in der Bibelschule. Aber ich dachte, ein interessantes Zeugnis. Was ihm in Wirklichkeit hatte, er sagte, er hätte viel Leiden kennengelernt. Aber als er hörte, dass Jesus für ihn gelitten hatte, das hat ihm sein Herz gebrochen. Und er nahm den Herrn Jesus an. Jetzt möchte ich ein paar Vorschläge machen. Wie kann man das wohl praktisch tun? Ich weiß auch nicht genau, was das Beste ist, aber ich habe so im Laufe der Zeit so einige Dinge ausprobiert. Und einige gehen besser, andere nicht so gut. Aber ich finde, eines ist immer sehr gut. Und das ist, dass man abends, das ist die beste Zeit. Das kann Ihnen jeder Fischer sagen, nicht abends. Es ist eine gute Zeit, Fische zu fangen. Ich habe oft gesagt, zwischen 9 und 12 Uhr. Die beste Zeit. Dann wird es nicht mehr klingeln, Telefon klingelt nicht mehr, die Tür. Dann ist die Arbeitszeit vorbei. Und wo die Kinder sind, sind die Kinder auch schon im Bett. Das macht eben etwas mehr Ruhe. Und der Durchschnittsmensch sagt sich, es macht auch nicht so viel aus, ob ich 10 Uhr oder 11 Uhr ins Bett gehe. Dass irgendetwas in der Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Ich weiß das ganz genau, wenn ich dich irgendwo besuchen würde, egal wie gerne ihr das vielleicht auch haben würdet, sagen Sie mal, ich komme am Nachmittag, eventuell um 3 Uhr oder um 5 Uhr oder vormittags um 10 Uhr, dann hast du ganz bestimmt hinten in deinem Gedanken, obwohl du sehr höflich bist, du freust dich, dass ich komme, denkst du aber doch, wenn der nicht da wäre, dann könnte ich noch das tun und das tun und das müsste ich auch noch tun, nicht? Also habe ich nur einen Teil von deiner Aufmerksamkeit. Und da muss man daran denken. Wenn du aber abends gehst, dann sind gewöhnlich diese Gefahren nicht so groß. Und man soll ja schlau sein, wenn man versucht, Fische zu fangen, nicht? Dann versucht man schon die beste Methode. Und ich glaube auch wirklich, es hilft schon, wenn ich das, was ich erst gelesen habe, nicht essen und fröhlich sein. Da machst du zuerst ein Abendessen und lädst mal deinen Freund ein zum Abendessen. Lass es sogar etwas extra kosten, wenn du auch 20 Mark mehr zahlst für das Abendessen wie sonst gewöhnlich. Und wenn du die Seele gewinnen kannst, dann ist 20 Mark doch noch billig, nicht wahr? Also probier es mal. Ein gutes Essen habe ich immer gefunden, jeder hat dann eine gute Laune, nicht? Probier es mal. Wenn der Tisch beladen ist mit guten Dingen, ach, da sieht man schon die freundlichen Gesichter. Das ist viel wert. Es ist viel einfacher, mit freundlichen Leuten zu sprechen, als mit anderen Leuten, nicht? Und es ist egal, wie gottlos eine Person ist, Essen tun sie alle gerne. So fängt man schon mal an, indem man etwas tut, was man gemeinsam macht, nicht? Jeder isst. Und jetzt, wenn man anfängt zu essen, dann kann ja man schon mal anfangen. Ich tue das sehr oft. Ihr könntet das jetzt, wenn ihr zurückgeht von dieser Woche hier, dann geht ihr vielleicht zurück, könnt sogar mal sagen, wir waren jetzt eine Woche in Beatenberg. Oder könntet ihr vielleicht ein Beispiel mal nehmen. Ich tue das oft so. Ich habe ja, wie ich schon sagte, oft Anhalter mitgenommen. Ist immer interessant, auch interessant mal zu wissen, was man sagen soll. Voriges Jahr, als ich im August hier in der Schweiz war, nahm ich einen Anhalter mit, 22 Jahre alt. Ich sagte zu ihm, wissen Sie den Weg zum Himmel? Das war meine erste Frage. Guckte mich ein bisschen komisch an. Nein. Ich sagte, wissen Sie irgendwo ein Buch, wo man den Weg wohl erfahren könnte? Nein, sagt, weiß ich auch nicht. Ich sagte, wissen Sie irgendeine Person, die mir eventuell den Weg sagen könnte? Nein, weiß ich auch nicht. Ich sagte, wenn Sie den Weg wüssten, wären Sie bereit, den Weg zu gehen? Oh ja, sagte, wenn ich den Weg wüsste. Oh, ich sagte, Sie haben Glück, den Weg weiß ich. Oder habe ich Ihnen den Weg gesagt, nicht? Ja, weißt du, ich kenne das Herz nicht, aber wir haben zusammen gebetet. Und ich denke immer an den Schächer am Kreuz. Da war keine lange Vorarbeit, soweit ich es weiß. Auch beim Kerkermeister nicht, soweit ich das weiß. Die Bibel wenigstens berichtet nicht davon. Und so meine ich, dass die Entscheidung kann sehr plötzlich geschehen und auch ist sehr einfach. So kann es sein, dass ich dann beim Abendbrot so etwas erzähle. Und weißt du, hier ist die, soll man sagen, die Psychologie oder was immer man das sagen will. Wenn ich jetzt über jemand anders spreche, dann sagt mein Zuhörer, ja, der hat es auch notwendig, nicht? Aber er weiß gar nicht, dass ich in Wirklichkeit damit ihn meine, nicht? Ich spreche über jemand anders. Und das ist wirklich sehr gut. Ich brauche das oft beim Krankenbesuch. Ich gehe gerne während der Besuchszeit. Wenn die Verwandtschaft alle da rumsteht, nicht? Und dann spreche ich mit dem Kranken. Und in Wirklichkeit weiß ich, der nimmt nicht viel davon auf, denn der hat die Schmerzen, nicht? Da kann man nicht viel anfangen. Aber die Angehörigen, die hören alle zu, was sagt er wohl dem Kranken, nicht? Die wissen gar nicht, dass ich in Wirklichkeit ein bisschen schäle, nicht? Ich gucke dahin, aber in Wirklichkeit denke ich an die, die da rumstehen, nicht? Denn die erreiche ich auf dieser Weise. Darf man das tun? Meine ich doch nicht. Also so kann man schon mal anfangen. Während des Essens spricht man dann, wie man andere eventuell hat, den Weg gesagt. Ich tat das mal so beim Kaffeetrinken. Die Frau hatte sich schon entschieden, jetzt versuchte ich, den Mann zu gewinnen. Und ich habe in Wirklichkeit nichts anderes getan, als nur Beispiele gegeben, wie ich dem und dem anderen hatte zum Herrn geführt. Und ich hatte an dem Abend eine Stunde, das war in Duisburg. Dachte, gut, ich bin sowieso, und er hatte versprochen zu kommen. Nach der Stunde fragte ich diesen Mann, ich stand an der Tür, dann fragte ich ihn, wie es mit ihm war. Oh, sagte er, wissen Sie, ich habe mich heute Nachmittag beim Kaffeetrinken entschieden, als Sie uns erzählten über den und den anderen, da habe ich mich schon entschieden. Also es ist ganz interessant, wie das manchmal wirkt, wenn man sagt, wie man einen anderen geholfen hat. Und dann versetzen Sie sich selbst in der Lage. Aber wisst ihr, ich bleibe gar nicht dabei. Ich fange jetzt nicht beim Abendbrot an und predige die ganze Zeit. Sondern ich gebe vielleicht nur mal so ein Beispiel. Und dann fange ich und spreche über etwas ganz, ganz anderes. Vielleicht über das Geschäft oder vielleicht über das, was so in der Welt ein bisschen so, was man dann so weiß. Und dann später komme ich auch wieder zurück. Und dann erzähle ich noch mal eine Erfahrung. Dann schieße ich ihm noch einmal, nicht? Dann ist das schon, weißt du, das erste Mal, wenn man so fromm anfängt, dann weigern sie sich. Da muss man diese Mauer mal wieder abbrechen. Und dann spricht man etwas anders. Und dann kommt man zum zweiten Mal zurück. Dann ist es schon nicht ganz so dick. Und dann fange ich wieder was anderes an. Und dann, dies weiß ich, das könnte vielleicht nicht jeder machen. Aber was ich sehr gerne tue, nach dem Abendbrot, dann machen wir einige Spiele. Lustige Spiele. Und wenn sie dann richtig lachen, dann meine ich, habe ich schon vieles gewonnen. Ich spiele zum Beispiel, das kennt ihr gar nicht, das ist so ein komisches amerikanisches Spiel, das heißt Pit. In Wirklichkeit ist das sehr laut. Und das ist immer fröhlich. Ich habe es noch nie gespielt, wo man nicht wirklich lacht. Und also 5, 6 Mal um den Tisch sitzen. Weißt du, wenn man mit jemand zusammen lacht, dann ist man dem viel näher gekommen als auf irgendeine andere Weise. Und dass man so eine Stunde, die sind überhaupt überrascht, dass eventuell ein Prediger sogar lacht, nicht? Die meinen, die können doch nur mit einem ernstes Gesicht rumgehen, nicht? Und dann ein Bibelschullehrer, dann sind sie schon ganz erstaunt, dass der so dumm sein könnte. Aber das ist, schadet nichts. Man zeigt eben da, dass man ganz natürlich sein kann. Und Lachen ist eine Gabe Gottes. Wisst ihr das? Etwas Wunderbares. Das ist wahrscheinlich das Notwendigste fast für einen Missionar. Wenn der nicht lachen kann, dann geht er kaputt. Das ist die Ventil. Und das habe ich schon jahrelang erfahren. Wir haben manchmal anstrengende Zeiten gehabt. Und wenn wir da mal zusammenkommen und wirklich mal lachen, dann scheint alles wieder leichter zu gehen. Das ist gar nicht ungeistlich. Und dann, wenn wir dann schon vielleicht so bis 9 oder 9:30, dann schlage ich vor, und jetzt wollen wir noch ein Kapitel aus der Bibel lesen. Und fast ohne Ausnahme ist da eine Offenheit. Und wenn man dann auch so weit kommen kann, dass man dann noch zur Entscheidung führt, und darüber wollte ich morgen noch mal etwas sagen. Aber wisst ihr, hier ist etwas auch immer wieder schwierig. Es ist manchmal nicht so schwer, etwas zu sagen, aber dann wieder zurückzukommen auf die Hauptsache. Es ist wirklich schwer. Denn wir werden sehr viel abgelenkt werden. Ich habe es oft, ich saß beim Friseur, ich ließ meine Haare schneiden, dann sagte ich dem Friseur, Sie haben aber auch eine sehr wichtige Arbeit. Wissen Sie, dass Gott jedes Haar sieht, was auf die Erde fällt? Biblisch, nicht wahr? Es fällt kein Haar von meinem Haupt, ohne dass er das sieht. Sag, gucken Sie, jetzt schneiden Sie meine Haare und der Herr sieht alles, was da auf der Erde fällt. Die englische Bibel sagt, er hat unsere Haare sogar nummeriert, nicht nur gezählt. Das ist die Nummer 6759, nicht? Nummeriert hat er die Haare. Bei mir vielleicht auch nicht so schwer wie bei Ihnen, aber trotzdem. Also, und so habe ich dann, und dann fange ich an. Ich dachte, wissen Sie, wenn Gott sich schon um so um meine Haare kümmert, wie viel mehr Interesse habt ihr, wie das Herz aussieht? Na ja, dann bin ich schon beim Thema, nicht? Ohne ein reines Herz wird niemand vor Gott stehen. Dann habe ich ebenso angefangen und fast ohne Ausnahme. Oh, wo kommen Sie her? Sie haben ja einen anderen Akzent. Sie wollen schon vom Thema weg, nicht? Ich weiß das gut. Na ja, ich komme von Kanada, aber das ist nicht wichtig. Ich muss dann wieder zurück. Ja, was machen Sie denn in Deutschland? Ist auch nicht wichtig, aber ich muss dann wieder zurück. Wissen Sie, so werden Sie es immer wieder erfahren. Da muss man immer wieder zurück aufs Thema kommen. Denn was hat es sonst viel wert? Was macht es viel aus, ob ich von Kanada komme? Was macht es viel aus, was ich in Deutschland mache? Im Blick auf der Ewigkeit. Ganz, ganz unwichtig. Und hier werdet ihr finden, ist es schwer, immer wieder zurückzukommen zum Thema. Und das Thema einigermaßen positiv zu behandeln. Nicht negativ anfangen, über die Kirchen zu schimpfen, über alle Christen. Das kann jeder. Oh, das sind Leute, sind wirklich Spezialisten darin, nicht? Manchmal sage ich, wissen Sie, ich bin sogar froh, dass es so viel Heuchler in der Kirche gibt. Dann spitzen Sie die Ohren. Ich sage, wissen Sie warum? Nein. Ich sagte, das Christentum muss sehr wertvoll sein, sonst würde man das gar nicht versuchen nachzuahmen. Denke ich an einen Fabrikant, der sagte, es wäre ihm eine Ehre. Er freute sich, wenn Leute versuchten, seine Ware nachzumachen. Ein gutes Zeichen, dass seine Waren gut sind. Ebenso mit dem Christentum. Für Leute versuchen es nachzuahmen. Wenn es schlecht wäre, würden sie es gar nicht. Aber weil es gut ist, versuchen sie es nachzuahmen. Noch ein Gedanke und damit werden wir dann schließen für heute Abend. Ich finde auch immer sehr gut, und hier ist etwas Wichtiges. Ihr müsstet ganz bestimmt etliche Schriftstellen auswendig wissen. Oh, das ist wichtig. Ihr solltet Bibelverse auswendig lernen. Ganz besonders Bibelverse, die ganz klar sagen, was man tun muss, um errettet zu werden. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 12. Wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinem Namen glauben. Da sagt das ganz klar, was man tun muss. Man muss Jesus annehmen. Oder Johannes 3, Vers 16, dann brauche ich das oft so. Also hat Gott, und da sage ich nicht die Welt, sondern also hat Gott dich, Renate oder Hildegard oder Franz oder Peter, also hat Gott dich geliebt. Peter, da bist du persönlich gemeint. Dann lasse ich es sogar manchmal selber sagen. Auf dass du, Peter, wenn du glaubst, das ewige Leben hast. Es muss ja persönlich sein. Ich nahm einen Anhalter mit, der war 62 Jahre alt. Das war in Kanada. Und als er einstieg im Wagen, dann sagte ich zu ihm, ich sagte, wissen Sie, nein, ich sagte sonst nicht, fing so an. Ich sagte, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dann sagte ich, wen hat Gott geliebt? Der zuckte mit seiner Achsel und sagte, oh, ich bin nie zur Schule gewesen, ich weiß es nicht. Ich sagte, noch einmal, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ich sagte, was hat er gegeben? Zuckte seine Achsel, ich weiß nicht. nie zur Schule gewesen. Ich dachte, eines werde ich diesem Mann beibringen. Der sitzt vielleicht etwa 100 Kilometer in meinem Auto. Das eine wird er dieses Mal kapieren. Ich dachte, ich sage den Vers die ganze Strecke, wenn es notwendig ist. Dass er wenigstens eines lernt. Ich zitiere den Vers das dritte Mal. Wiederum fragte ich, wen hat Gott geliebt? So, ich weiß es nicht. Ich zitiere den Vers das vierte Mal. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Wisst ihr, das schadet gar nicht, wenn man mal bei einem Thema ein bisschen länger bleibt. Und dann sagte er, dann fragte ihn, wen hat er geliebt? Oh, sagte die Welt. Ich sage, sehen Sie, jetzt haben Sie schon etwas gelernt. Und da sagte ich, wenn er sagt, er hat die Welt geliebt, was bedeutet das? Oh, sagte, das bedeutet, dass er alle Leute geliebt hatte. Ich sage, gut, Sie lernen ja sehr gut. Ich sagte, bedeutet auch, dass der Herr, dass Gott Sie persönlich geliebt hat? Ja, sagte, wenn er die alle Menschen geliebt hat, hat er mich auch persönlich geliebt. Was hat Gott gegeben? Dann ging es schon ganz gut. Er hat seinen Sohn gegeben. Ich sagte, gut. Für wen hat er seinen Sohn gegeben? Na, für die Welt. Für dich auch? Na ja, sagte, ich gehöre ja auch zur Welt. Ich sagte, hilft ein Geschenk etwas, wenn man es nicht annimmt? Nein. Na ja, das war sonst, wie gesagt, eine Predigt, 100 Kilometer lang war die Predigt. Aber ich werde sie nur kurz fassen, nicht? Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann horcht man. Dann war ich aber überrascht. Wisst ihr, was er dann sagte? Er sagte, weißt du, wissen Sie, ich habe eine Tochter, sie ist gläubig, und einen Sohn, und er ist gläubig. Und die haben schon beide lange für mich gebetet. Was werden die aber überrascht sein, wenn ich nach Hause komme und sage, ich bin Christ geworden. Ja, ich war auch überrascht, ich hatte nicht gedacht. Und dann sagt er weiter, sagt er nicht nur das, ich bin vom Beruf Holzhacker. Ich arbeite im Wald. Mein Freund, mein Kollege ist auch ein Christ. Und er betet auch für mich. Was wird der überrascht sein, wenn ich komme und sage, ich bin Christ geworden. Wisst ihr, was ich da gelernt habe? Dass man nicht darf darauf eingehen, nur weil jemand sagt, oh, ist gar nicht interessiert. Er ist schon. Man muss nur ein bisschen dabei bleiben, nicht? Und es ist ja, wie ich sagte, wenn man Anhalter dabei hat, dann kann er auch nicht sehr gut weglaufen. Wisst ihr, hier ist noch was. Und das war auch ein 62-jähriger Mann. Das war aber in Deutschland, in der Nähe von Karlsruhe. Und da hatte ich dem auch versucht. Der war im Auto und dann versuchte ich. Ich fahre in dieser Richtung. Aber der war sehr ablehnend. Immer wieder. Dann kam ich von der Richtung und wiederum. Als er wollte aussteigen, sagte ich zu ihm, mir tut das sehr, sehr leid. Ich wollte Ihnen so gerne helfen. Sie müssen ja eines Tages vor Gott stehen. Und wie traurig, wenn Sie nicht bereit sind, dann sind Sie einfach verloren. Aber Sie haben von mir nichts angenommen. Sie sind gegen allem, was ich gesagt habe. Und da hatte er schon einen Fuß aus dem Auto. Und er meinte, jetzt wäre er schon ziemlich sicher. Da sagt er zu mir, und das habe ich nicht vergessen, er sagte zu mir, Sie werden staunen, wie viel doch sitzen geblieben ist. Also denkt daran, es bleibt immer etwas hängen. Probier es mal. Es kann sein, dass Sie so tun, aber es kommt doch etwas an. Und wer weiß, vielleicht irgendwann wird er doch die Worte wiederum in seinem Sinn hören und wir treffen ihn eines Tages im Himmel. Es ist wirklich eine schöne Arbeit. Du brauchst gar nicht viel zu wissen. Sei nur mal bereit, das, was du schon weißt, ja, das mal irgendwie zu gebrauchen. Und Gott wird dir noch viele Ideen schenken. Das macht das Leben interessant. Brauchst nicht zu fragen, dieselbe Frage. Irgendwie versuch dich mal anzupassen. Und du wirst staunen, was Gott tun wird. Aber damit wollen wir schließen. Wollen wir noch mal zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass wir dürfen Botschafter an Christi Stadt sein, Arbeiter in deine Ernte. Und wir sind uns ganz sicher, dass du ein jedes Gotteskind gebrauchen willst. Kleine Kinder können das schon so gut. Jugend können es, Erwachsene. Es ist niemand zu jung und niemand zu alt. Niemand zu klein und niemand zu groß. Niemand zu klug, niemand zu dumm. Wenn wir nur bereit sind zu sagen, Herr, nimm du meine Lippen, nimm du mein Herz, nimm du meine Hände, nimm du mein Leib und gebrauche du den Leib, um deinen Namen zu verherrlichen und du wirst es tun. So hilft uns auch, indem wir weitergehen, wenn wir nach Hause gehen, hilft uns ganz praktisch, die Liebe des Herrn Jesus immer wieder zu offenbaren, dass unsere Nachbarn neugierig werden, dass wir sie auch dürfen zu dir führen. So befehlen wir es dir noch, auch für diesen Abend, und bitten nochmal, dass du uns hilfst, auch unsere Zeit dir wohlgefällig und nützlich zu gestalten. Amen.